Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Moin zusammen. Von einem Geschenk Gottes zu einem der 12 Apostel und einem Geschenk Gottes. Oder von Matthias zu Thomas Theodor. Vom Hamburger Volksparkstadion zum BER Berlin Airport. Oder von Landes zur Bundeshauptstadt. Fips und Herrchen sind also weiter im Auftrag des Podcast-Herrn unterwegs. Und heute dürfen wir nach Personalfindungsikone Matthias Wirth aufs Herzlichste den COO der Meininger Hotels, Thomas Theodor Hagemann, begrüßen. Moin auf dem Parkplatz des Meininger Hotels Berlin Airport.
Moin Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Ja, so, jetzt sind wir hier. Wenn ich da in die Richtung gucke, ihr seht es alle im Audio-Podcast, 2 Kilometer Luftlinie, würde ich sagen. Mehr ist das nicht. Das ist der Airport Berlin.
Ich glaube, hier ist der alte Airport noch.
Ja.
Und der neue ist dann, da muss man ja die Autobahn noch, ich glaube, 1 oder 2 Abfahrten weiter. Und da ist dann, sind die neuen Terminals.
Okay. Wie weit ist das dann entfernt von, ist das auch so in der... Ungefähr so weit weg?
Ja, das ist ungefähr gleich weg. Aber wir liegen eigentlich noch recht zentral zu sowohl zu dem alten als auch zu dem neuen.
Ja.
Das sieht man ja auch, die ganzen anderen Kollegen sind ja auch hier in dem Umfeld.
Ja, hier haben wir die Premier Inns und so weiter. Also hier ist einiges geboten. Und nochmal zur Namensdeutung. Also da musste ich wirklich lachen, weil die Namensdeutung von Matthias und Theodor ist tatsächlich gleich.
Das wusste ich nicht.
Ja, also beide ein Geschenk Gottes. Und wir haben ja noch jemanden hier. Also hier ist die Josephine. Hallo.
Hi. Schön, dass ich auch hier sein darf und bei euch lauschen darf.
Ja, du machst was?
Ich mache die PR für Meininger und unterstütze Thomas heute ein bisschen.
Ja, das hat er bestimmt nicht nötig, aber ich freue mich drüber.
Ich auch.
Sehr gut. Also, herrlich gefundenes Fressen und du kannst die Namensdeutung nicht...
Nee, von Matthias und Theodor nicht.
Nee.
Der Hintergrund zu Theodor ist tatsächlich, dass mein Großvater auch Theodor hieß. Und das ist ja manchmal so üblich, dass man dann den Namen als zweiten Vornamen bekommt.
Stimmt, ich hatte euch ja eben von meinem Onkel erzählt und da ist das tatsächlich auch weiter so bei den Kindern als auch bei den 94 Enkelkindern. Die haben alle auch irgendwie so einen Namen dabei. Ja, ganz so wenige sind es nicht, aber der hat wahnsinnig viele Enkelkinder und die machen das auch so. Bei mir Sascha Alexander bezeichnenderweise ist das nicht so gewesen. Ich weiß gar nicht, wer Sascha oder Alexander war im Vornherein, aber da schlage ich ein bisschen aus der Art. Irgendwann ging es ja mal los bei dir mit Hotelfach. Warum hast du denn dich für eine Ausbildung, Karriere in der Hotellerie entschieden, die dann im Marriott Bremen losging?
Ich muss zugestehen, dass ich lange überlegt habe, in welche Richtung ich gehe. Nach Abitur und dann, damals war ja noch Wehrpflicht, habe ich angefangen aus Asien.
Also 1994, nochmal dazu gesagt, dass wir ein bisschen zeitliche Einordnung haben.
Genau. Und habe dann angefangen zu studieren, habe da aber nicht wirklich Fuß fassen können. Ich bin ja in einem der Boomer-Jahrgänge geboren und immer da, wo man dann auftauchte, waren immer viele von uns. Das heißt, wenn man nicht wirklich sehr, sehr früh an der Uni war, dann hat man auf den Treppen gesessen, es war mega voll und es wurde natürlich auch entsprechend gesiebt und ja, die Anforderungen waren hoch und ich sag mal so, nach Abi und nach Bundeswehr war das vielleicht auch nicht das Richtige. Ich habe es meiner Mutter zu verdanken, dass ich in der Hotellerie gelandet bin, weil die meinen Vater auf einer Hotelfachschule kennengelernt hat und dann gesagt hat, Mensch, Thomas, denkst du nicht, dass das auch was für dich wäre? Ich habe immer schon auch als Kind, als Jugendlicher immer Interesse an Essen und an Kochen gehabt. Und wie ich dann mich entschieden hatte, das Studium nicht zu Ende zu machen, hat sie sich mit mir ins Auto gesetzt und hat sämtliche Hotelfachschulen abgefahren. Und dann danach ging das eigentlich los mit einem Praktikum erst und dann über einen guten Freund eine Vermittlung eben nach Bremen ins Marriott Hotel.
Das ist witzig. Sowohl Matthias und du haben die gleichen Namensdeutung, aber Matthias' Eltern haben genau das Gleiche gemacht. Die sind auch mit ihm durch Deutschland gefahren und sind verschiedene, also Hotelfachschulen jetzt nicht, aber halt verschiedene Hotels angefahren, um eine Kochausbildung für ihn zu finden. Witzig.
Ja, ja. Naja, und das war tatsächlich die alte Steigenberger Schule, Bad Reichenhall, Tegernsee, Heidelberg. Da sind wir überall gewesen. Und auf dem Rückweg sind wir eben in Münster nochmal gewesen. Da gab es einen alten Freund, den meine Mutter eben aus der Hotelfachschule kannte, oder meine Eltern. Und dem habe ich dann die Frage gestellt, was empfiehlst du mir denn? Ich war damals 24, soll ich auf die Hotelfachschule gehen oder lieber eine Lehre machen? Was würdest du deinem Sohn empfehlen? Und der hat mir dann tatsächlich erstmal empfohlen, ein Praktikum zu machen, was ich gemacht habe für 3 Monate. Und der hat mir auch den Tipp gegeben, mich dann im Marriott zu bewerben. Und das hat dann auch gut geklappt. Und dann habe ich da verkürzt eine Ausbildung gemacht. Und dann ging die Reise los.
1996 war die Zeit für ein sehr geschichtsträchtiges Haus in der Friedrichstraße. 1873 als Ladenspassage Kaisergalerie eröffnet, wurde es 1943 bei einem Luftangriff fast vollständig zerstört. 1987 weihte DDR-Staatsratsvorsitzender Erich Honecker das heutige Westin Grand Hotel als Hotel Grand Hotel Berlin ein. Nach der Wende schnappte sich die Treuhand das Gebäude, dann kam 1996 der Theodor als Sales Manager, sowie 1997 die Starwood Hotels, und geboren war das Westin Grand Berlin. Mhm. Korrekt?
Ja, ich habe...
Du kamst ja dann, als es neu aufgemacht wurde, kamst du ja dann dazu, oder warst du vorher schon da?
Ich war vorher schon da. Ja. Ich habe die Conversion, also die Übernahme von Westin mitgemacht.
Spannend.
Ja, das war super spannend, aber es war auch spannend damals in dem alten Grand Hotel unter einem der wirklich Traditionshoteliers zu arbeiten. Herr Ackermann, will ich nie vergessen.
Wie ist sein Vorname?
Manfred. Mhm. Manfred Ackermann, ganz bekannt in Berlin. Und das war schon toll. Das war ja so ein altes DDR-Hotel wirklich. Und ich weiß noch, bei meiner ersten Tour durchs Hotel, auch durch die Kellerräume, da konnte man noch die Abhörräume tatsächlich sehen, mhm, wo dann alle Suiten waren, konnte man abhören. Mit dem technischen Leiter bin ich damals da durchgelaufen. Das war super interessant. Mhm. Und dann kam eben Westin. Das war tatsächlich meine erste Übernahme, die ich dann da miterleben durfte. Ich habe da erst im F&B angefangen, Assistant F&B Manager, und bin dann in Verkauf gewechselt, eben für einen Veranstaltungsverkauf. Ja, super Zeit damals.
Ich hatte einen Podcast mit Annette Moritz, und die war ja im Hotel Neptun. Das war ja nur das andere Luxushotel der DDR. Und das war dann das zweite, aber das kam ja erst 1987, dieses Jahr.
Ja.
Und hatte ja auch dann nur 3 Jahre oder 2 Jahre eigentlich nur auf, ne? Und dann stand es ja leer die ganze Zeit. Also Abhörräume waren noch da, was war da sonst noch so?
Naja, eigentlich hat sich an dem Interieur nicht viel verändert gehabt.
War ja noch relativ neu.
War noch relativ neu und war auch eine gute Qualität, weiß ich noch. Und mit dieser riesengroßen Freitreppe war das eine tolle Location in Berlin. Und tolle Veranstaltung gemacht, Cirque du Soleil, Silvesterveranstaltung da, das war schon gut.
Die Friedrichstraße, das Brandenburger Tor und die US-Marke Westin schreien ja geradezu nach Prominenten. Welche hast du denn erlebt?
Das ist natürlich schon lange her, da muss ich direkt überlegen. Ich weiß, Dieter Thomas Heck war ein regelmäßiger Gast bei uns, aber da war viel deutsche Prominenz und Schauspieler. Aber dass ich jetzt Namen nennen könnte, also da müsste ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken.
Dieter Thomas Heck reicht schon, großer HSV-Fan, von daher ist das alles gut, gefällt mir sehr gut.
Okay.
Rügen, Dubai, Rügen. Das sind so die nächsten Stationen, das hört sich sehr komisch an, so Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Aber von August 98 bis September 2003 gab es diese interessante Ortsabfolge. Was steckte denn dahinter?
Naja, nach einer Weile in dem alten Grand Hotel und dann auch mit der Westin-Übernahme wollte ich mich mal wieder verändern. Das ist ja oft so in den ersten Jahren, wenn man in der Hotellerie ist, dass man dann
Weise,
genau.
Nicht nur in der Hotellerie,
das ist richtig. Einfach um neue Erfahrungen zu sammeln. Und ich bin damals, habe ich auch über eine Empfehlung, habe ich ein Interview gehabt, und da ging es eben darum, da wurde ein gastronomischer Leiter oder F&B-Manager gesucht. Und ich war ja Assistant und Sales und hatte dann 1,5, 2 Jahre Sales gemacht und wollte eigentlich wieder so ein bisschen mehr in die Operative. Und dann bin ich halt zu Radisson gekommen. Das war meine erste Arbeitsstelle tatsächlich bei Radisson. Und das war auf Rügen. Das war ein Hotel, was geschlossen war für eine Weile, und da ging es um die Wiedereröffnung. Das habe ich dann mitgemacht. Sehr saisonales Haus damals, war nicht einfach.
Also Sommer.
Sommer, natürlich volles Haus, und zu den Feiertagen, Ostern und natürlich auch Weihnachten und Silvester. Aber ansonsten war das in einem Naturschutzgebiet, kein Strand auf der Seite, mehr Bodden, das ist auf der Seite zu Hiddensee rüber. Naja, das war der Einstieg. Dann hat Radisson damals ein zweites Hotel auf Rügen übernommen in Binz. Da bin ich dann auch nochmal als Operations Manager rein. Und ja, dann will man irgendwann weiter, und dann habe ich halt meinen damaligen Regionaldirektor gefragt, gibt es nicht irgendwas im Ausland? Ich wollte gerne ins Ausland, und der hat mir dann einen Job vermittelt in Ägypten. Die ersten 6 Monate in Kairo in der Voreröffnung und dann nochmal, ich weiß gar nicht, am Ende waren es glaube ich 3 Monate auf der Sinai-Halbinsel Taba. Da ist es aber dann zu Unruhen Israel gekommen, und dann wurde das Projekt halt gestoppt.
Das war Dubai dann, ne?
Nee, das war noch, und danach kam Dubai.
Ach so.
Weil, wie gesagt, das Projekt, das Neueröffnungsprojekt in Taba wurde gestoppt.
Okay.
Und man hätte mir einen Job anbieten können in Hamburg im Radisson, fairerweise, aber ich habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich schon mal raus aus Deutschland und habe mich dann beworben und bin nach Dubai ins Sheraton gegangen.
Mhm.
Und dann war es halt Sheraton, hatte ich ja so ein bisschen Kontakt dazu schon gehabt über Westin damals, und da war eben auch Director Food and Beverage, war auch interessant, und Dubai natürlich damals super interessant. Gute Erfahrung.
Ja, im Jahr 2000 war das schon so ein Boom wie heute. Das ist, kann man.
Also da war schon viel in Bewegung.
Ging los, okay.
Ja, das ging schon richtig los. Mhm. Aber damals das Sheraton Jumeirah Beach, da war damals nichts drumherum. Da war nur Strand und ein Hilton ist da in der Nachbarschaft gebaut worden. Heute ist das quasi Innenstadt. Na, das ist ja rasant gewesen, wie sich das.
So ein bisschen so wie hier, ne?
Ja.
Wo wir hier sind. Also hier wächst jetzt ja auch einiges. Ne? Hier ist das Premier Inn nebenan. Hinten ist Login
bei Achat. Die haben wir noch.
Hm. Und das Meininger.
Und das Meininger, genau.
Das Meininger. So, aber hier war vorher auch, glaube ich, gar nichts.
Nee, wir sind, aber das ist ja auch so ein Ansatz von Meininger, dass wir manchmal First Movers sind. Das heißt, dass wir wirklich dann da sind, also wirklich eine ja, erkennen, wo sich was entwickeln wird. Ja, ja, wenn man sich in Berlin den Hauptbahnhof anguckt, da sitzen wir ja auch direkt an der.
Stimmt. Ja, schon ganz lange.
Am Eingang, schon ganz lange.
Ja.
Und ich glaube, das Meininger war auch bevor der Hauptbahnhof fertig war.
Ja gut, das ist ja in Berlin oft so, dass die Hotels eher fertig sind als irgendein
ja.
Gebäude. Größeres,
genau.
Wie Flughafen oder halt
Transport im Schlagsplatz.
Genau.
Naja, und von da aus ging es dann wieder zurück nach Rügen. Ich habe dann einen Anruf bekommen, und dann hieß es, ob ich nicht Interesse hätte, als Hoteldirektor dort anzufangen, wo ich dann eben vorher auch schon war als F&B-Manager, was ich dann auch gerne gemacht habe.
Mhm. Ja, und dann nach Ausbildung Sales and Events, F&B sowie General Manager zeigt sich jetzt dein wahres Hotelgesicht. Du liebst die Operations und Openings. Das zieht sich vom September 2003 in Radisson Blu Berlin bis zum Vice President Future Openings bei Residor in Brüssel, heute Radisson, durch. Woher rührt die Liebe fürs Machen?
Naja, ich meine, ich hatte Blut geleckt an den Openings, erstmal in Taba durch die Erfahrung da, und es ergab sich halt, dass alte Radisson in Berlin eben abgerissen worden ist und ein neues aufgebaut wurde. Das ist ja das mit dem großen Aquarium,
ja,
was bedauerlicherweise ja, wann war es, letztes Jahr geplatzt ist. Gott sei Dank ist da niemand zu Schaden gekommen, wirklich. Und ich wollte gerne zurück nach Berlin, weil Rügen ist dann, das war einer meiner Kollegen, sagte immer die selbstgewählte Einsamkeit. Da war nicht wirklich viel los. Wenn man irgendwas sehen wollte am Wochenende, ist man nach Bergen gefahren,
ja,
in den Supermarkt. Und man ein bisschen, ne, weil Natur hat
Bierchen man, trinken.
Ja, was auch immer. Aber nein, ich wollte gerne zurück nach Berlin und dann war das eine richtige Eröffnung. Das hat Riesenspaß gemacht, obwohl es auch ein Mega-Stress war. Und ja,
von da wurde das Aquarium ja auch da da wurde es ja eingesetzt dann.
Da wurde es eingesetzt, genau. Das heißt, wir haben das ja direkt in der Lobby gehabt und das war natürlich ein Touristenmagnet. Wir mussten dann wirklich gucken, wie kann man das steuern, weil natürlich jeder wollte dieses Aquarium sehen. Und wir haben überlegt, ob wir Eintritt nehmen sollen bei den Leuten, die einfach kein Hotelzimmer haben, weil die standen dann wirklich alle nur unter dem Aquarium, wollten gucken, haben aber keinen Kaffee und keine Cola getrunken.
Ist nicht so sinnvoll.
War nicht so sinnvoll. Aber das hat sich dann nachher ganz gut eingespielt. Ja. Und das lief gut. Das war eine gute Eröffnung, kann man sagen, sehr erfolgreich. Wir haben dann tatsächlich auch direkt vor der ITB aufmachen können und Investmentforum bei uns damals im Hotel gehabt.
Nicht unvorteilhaft.
Nicht unvorteilhaft, genau. War gut für die Kette, ja, gut fürs Branding damals und weil das operativ alles gut gelaufen ist und Radisson so in so einem Wachstumsschub war, hat man mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, in Brüssel zu arbeiten, eben um Eröffnungen zu betreuen. Und ja, wenn man gefragt wird, ob man im Headquarter arbeiten möchte, dann sagt man nicht nein.
Nö.
Die Idee war dann tatsächlich, das mache ich mal ein, zwei Jahre, suche mir eine nette Hoteleröffnung aus in irgendeinem Standort, wo es tolles Wetter gibt, gut bezahlt wird und ich weiß nicht was. Und dann mache ich da eine schicke Hoteleröffnung, am liebsten in einem Resort. Das war damals so mein Plan. Aber der Plan ist nicht aufgegangen. Aus den 2 Jahren sind dann 8 Jahre geworden. Ja. Aber das war eben auch eine spannende Zeit. Und da bin ich wirklich viel unterwegs gewesen. Also nicht nur in der Dachregion, eben auch sehr viel in Osteuropa, bis Afrika runter, von Dakar bis Südafrika, Lagos, Nigeria, Bamako in Mali und Maputo, Mosambik. Das waren schon spannende Sachen.
Wie viele Hotels hast du ungefähr begleitet oder mit eröffnet?
Kann man das also circa? Ich habe tatsächlich gesucht in der Vorbereitung zu dem Gespräch, ob ich so eine alte Liste finde. Also ich glaube, es waren bestimmt, ich meine, ich habe nicht alle selbst betreut.
Nein.
Ich war natürlich als Vice President verantwortlich für ein Team, aber wir haben sicherlich über 200 Hotels im Laufe der Jahre da geplant und viele davon eröffnet.
Was ist so davon deine Lieblings-Top 3? Gibt es da was oder ein Lieblingshotel?
Komm, ja, die Frage ist immer, wie man dann auf welchen Kriterien. Spannend, super spannend und ja, wahnsinnig aufregend war Lagos, Nigeria. Das waren 6 oder 7 Jahre Pre-Opening-Phase, bevor das Ding tatsächlich aufgegangen ist. Dann in Moskau das große Radisson Royal, das aufzumachen in diesen Iconic Buildings, die Seven Sisters in Moskau. Das sind ja diese Riesentürme.
Mhm.
Das war eine spannende Sache. Ja, super spannend war dann eben auch natürlich in Sochi die Eröffnung. Da haben wir 5 Hotels eröffnet, 1500 Zimmer. Und die mussten zeitgerecht zur Winterolympiade fertig werden. Das war auch echt eine spannende Aufgabe.
Da bist du dann ja auch hingekommen als General Manager.
Genau.
April 2012.
Genau.
Also Mütterchen in Russland rief dich im April 2012 ins Radisson Blue Resort im Congress Center Sochi.
Ja.
Wie kam es dazu, jetzt da mal heimisch zu werden?
Naja, das sind ja nicht Dinge, die man so aus dem Moment heraus entscheidet. Ich wollte so ein bisschen wieder zurück in die Operative, nach 8 Jahren
ja.
Headquarter und Theorie. Ich hatte in der Zwischenzeit meine Frau kennengelernt und geheiratet. Und meine Frau kommt aus dem Sportsponsoring. Und die hörte nur das Wort Olympiade und sagte, super, machen wir. Und dann haben wir da zugeschlagen und sind dann für 2 Jahre nach Sochi, was eine spannende Zeit und spannende Aufgabe war.
Ja, die war natürlich, also die fanden statt 7. bis 23. Februar 2014 und die war natürlich vorsichtig gesagt nicht nachhaltig in allen Belangen im Prinzip.
Das ist wahr.
Ne? Massive Waldabholzung, viele 100.000 Kubikmeter produzierte Kunstschnee, mehrere hunderte Schneekanonen, Menschenrechtsverletzungen und viele westliche Politiker wie Angela Merkel und Barack Obama waren nicht da, haben die boykottiert. Trotzdem sehr aufregend, dass zu leiten. Was waren denn da so die Highlights?
Naja, für mich war es persönlich die Erfahrung, der Unterschied vom Projektmanagement. Das ist das eine. Das ist so ein bisschen Helikoptermanagement. Man fliegt rein, wirbelt Staub auf und ist dann nach einer Woche wieder raus. Und dann dort zu sein, dort zu leben und das ist schon eine ganz andere Nummer. Und die Zusammenarbeit mit dem russischen Counterpart, General Director, mit dem zusammen wir dann das gemeinsam, wir haben uns am Anfang ziemlich viel gestritten, sind aber nachher quasi Freunde geworden und haben heute noch Kontakt tatsächlich. Und dann haben wir das natürlich irgendwie auch geschafft und gedreht. Aber das war extrem schwierig, weil das war die größte Baustelle Europas damals. Und wir waren das erste Haus, was geöffnet hatte. Das heißt, schon in dem Jahr vor der Olympiade haben wir Gäste gehabt. Die ganzen Staatsgäste kamen zu uns. Ah. Und nachher hat ja auch das IOC bei uns gewohnt. Das war ja der Stützpunkt.
Thomas Bach war da schon
IOC. Thomas Bach.
Oder war das IOC Deutschland? Oder war das
nee, schon der war damals schon
Stimmt, Präsident. Der ist ja Putin so in den
genau.
gekrochen. Ja, also, okay.
Naja, dazu kam dann noch, ich weiß nicht, 3.500 Quadratmeter Bankettfläche und Büros. Der FSB hatte sein Office. Der
FSB war was?
Der staatliche Geheimdienst.
Ja, alles klar.
Secret Service aus Russland. Und das war natürlich extrem spannend. Ne? Wenn ich dann morgens im Fitnessraum auf dem Laufband war, war da auch immer jemand, mit dem ich, der fließend Englisch sprach und wir haben immer ganz gut erzählt. Und dann sprach mich Vassili eines Morgens an und sagte, du weißt, wer das ist, mit dem du dich morgens im Gym immer triffst. Ne? Und das war tatsächlich derjenige, der da auch das Sagen hatte beim FSB.
Oh, der war so ganz nett.
Der war so ganz nett, ja.
Gute Verbindungen, nicht immer.
Ja, nein, aber ich meine, das weißt du ja nicht, das steht dir ja nicht auf die Stirn geschrieben.
Nein.
Aber das war schon, so gesehen war das schon spannend. Und dann kam da natürlich der riesen Lockdown, wo
die Anschläge?
Nee, wo das heißt, das ganze Hotel quasi wie einen Flughafen abgesichert war, von einem Tag auf den anderen. Das Haus wurde von Dachboden bis zum Keller mit Hunden und Leuten durchsucht, ob da irgendwas ist, eben in der Vorbereitung zu der Olympiade.
Aber lag auch daran, weil es ja 2 Anschläge auch gab.
Ja, genau.
Im Rahmen dessen, da wurde ja alles massiv verschärft.
Ja.
Deshalb 100.000 Polizisten und so weiter, was ich da alles gelesen habe, was da passiert ist.
Ja. Ja, ja. Und wir haben unseren eigenen Sicherheitsdienst natürlich dort auch gehabt und gute Unterstützung damals von unseren Kollegen aus Brüssel, die dann auch mit vor Ort waren, um eben alle möglichen Eventualitäten in der Theorie zumindest durchzuplanen. Was machen wir, wenn? Ne, Evakuierung, dies, das. Also das war schon eine mega Erfahrung.
Und man ist dann ja als Hotelier halt mit seinem Hotel beschäftigt und die Sachen, die ich angesprochen habe, ja, die sind halt da, aber das ist dann ja nicht, ist ja nicht, kannst du ja nichts dran ändern. Die sind halt da, muss man irgendwie mit zurechtkommen und macht seine Aufgabe. Ne?
Ja, vor allem du musst dann ja auch überlegen, dass wir hatten Schwierigkeiten, gewisse Dinge auch geliefert zu bekommen. Na, wir mussten wirklich dann für die 8 Wochen, 10 Wochen zum Beispiel uns ganz lapidare Dinge. Ja, wir haben mehrere Tiefkühlcontainer auf dem Gelände gehabt, um das ganze Brot tiefgefroren uns liefern zu lassen, weil wir das nicht alles selber backen konnten. Es musste aufgebacken werden. Mhm. Ja, Personal war ein Riesenthema, weil natürlich neben uns auch zig andere Hotelketten da waren und ihre Hotels betreiben wollten. Und Sotschi ist ja nicht, ist ja kein Ort, wo viele so viele Menschen leben, die in der Hotellerie arbeiten wollen. Das heißt, wir sind richtig durch ganz Russland getourt und haben Recruitment-Tours gemacht. Ne, weil natürlich alle Kollegen, wir haben dann auch so eine kleine GM-Erfahrungsgruppe da gebildet. Dann kamen immer meine Mitarbeiter nach so einem Meeting wieder und haben mir die ganzen Visitenkarten wieder zurückgegeben, weil alle wollten natürlich von uns abwerben. Aber ja, das ist war insgesamt wirklich eine interessante Zeit.
Und fürs Hotel war es ein Booster, ne?
Absolut. Und die Hotels sind natürlich danach auch weiterhin gut gelaufen. Formel 1 ist gekommen, andere Events, ich meine Fußball, Eishockey, große Meetings sind daher abgehalten worden.
Aber am 18.03.14 hat Putin dann die Krim annektiert und du hast Sotschi verlassen. Besteht da ein Zusammenhang?
Nein, das war ein Assignment, was zeitlich begrenzt war, bis nach den Paralympics. Und dann war eigentlich auch so vereinbart, vertraglich vereinbart mit Radisson, dass das Assignment dann zu Ende geht. Mhm. Das hatte jetzt da direkt nichts damit zu tun.
Okay, war dann aber...
Man war schon auch froh, dass man dann so. Ja, was anderes machen
kann. Dann hat sich das Ganze verschärft. Ja, da haben wir jetzt doch einmal
die Überraschungsfrage.
Kommt von Innenarchitekten-Guru Peter Jüng von Joy Design.
Mhm, gut bekannt.
Sehr schön.
Lieber Thomas Hagemann, hier spricht Peter Jüng, der Innenarchitekt, der damals auch für Radisson geplant hat. Und damals weiß ich noch, die einzige Begegnung, die mir zumindest im Kopf haften geblieben ist, war die in Sotschi zur Eröffnung deines wunderschönen Hotels damals, wo wir nebenan das Sheraton geplant hatten. Weit weniger aufregend und es hat auch nie als Sheraton eröffnet. Ja, wir haben dann bei Meininger natürlich auch nicht zusammen, aber wissend voneinander das Meininger in Köln geplant, was, glaube ich, ein ganz schönes Projekt geworden ist. Und meine Frage geht aber zurück zu unserer Begegnung in Sotschi. Ist es dir eigentlich gelungen, im Gegensatz zu mir, damals Russisch zu lernen?
Ich habe tatsächlich Russisch Unterricht genommen am Anfang in der Voreröffnungsphase, aber es ist mir nicht gelungen. Also klar, man hat so ein paar Begrifflichkeiten hat man sich dann merken können. Man konnte auch das Kyrillische dann lesen. Mhm. Also wenn irgendwo ein Supermarkt oder Apotheke, das konnte man lesen. Meine Frau war da besser als ich, aber nein. Und dann hat man natürlich so Redewendungen. Ich weiß heute noch, dass, weil die Leute, wenn sie zu spät zum Dienst kamen, sagten immer, sie wären im Stau gestanden. Stau heißt Propka. Ja, Chut-chut heißt ein bisschen. Also ein paar Sachen sind hängen geblieben. Aber nee, Russisch habe ich nicht wirklich gelernt.
Also du hast die Frage nicht gehört, aber jetzt hast du sie verstanden.
Ich glaube, ich habe den Kontext verstanden. Dafür war die Frage aber sehr lang.
Ja, Peter. Das ist halt Peter. Also das ist immer schön. Ja, vielen Dank. Herzliche Grüße an dieser Stelle an Peter.
Ja, vielen Dank und Grüße auch. Und wir haben ja ein super tolles Hotel gemeinsam in Köln eröffnet. Das war eine große Freude, mit Joy Design das zusammen zu machen.
Hat er auch erwähnt in der langen Frage.
Genau.
Für unsere Zuhörerin hier, die jetzt leider nicht dem folgen konnte, weil wir das halt über Kopfhörer machen und weil ich jetzt auch nicht wusste, dass du jetzt direkt hierbei bist.
Das habe ich auch
Pia gesagt. Ne? Von Juni 2014 bis Juli 2018 bist du in einem Land tätig, wo Kaugummikauen verboten ist und man sich bei Nacktheit in der eigenen Wohnung Vorhänge zulegen sollte. Davon mal abgesehen, wie war es in Singapur?
Singapur war super. Ich habe ja eingangs gesagt, ich wollte immer mal nach Asien, bin auch viel privat da mal hingereist. Aber dann da zu arbeiten, das war klasse, muss ich sagen. Und du hast jetzt gerade über Kaugummi gesprochen und all diese Dinge. Wir hatten auch viel gelesen und haben auch gedacht, so mein Gott, da musst du aufpassen, was du machst. Merkst du im alltäglichen Leben eigentlich gar nicht. Mhm. Aber es ist ein extrem gut organisierter Stadtstaat.
Es traut sich auch keiner, das zu machen, oder?
Nee, und es wird auch relativ schnell dann darauf reagiert. Ich kann mich an eine Situation erinnern, in der U-Bahn, in der MRT, wie das dort heißt, Mass Railway Transportation. Ich meine, die haben du hast ein Lexikon für die ganzen Abkürzungen, die es da gibt. Aber da sind mal zwei Leute irgendwie in Streit geraten und aneinander geraten. Das dauerte keine 2 Minuten. Da kamen 3, 4 Sicherheitsleute und dann war das erledigt. Dann war da Ruhe. Mhm. Ja, und es ging alles seinen gewohnten Gang weiter. Aber so im täglichen Leben, dass da jetzt überall Leute gucken würden, ob da einer auf die Straße spuckt oder nicht, das gab es eigentlich nicht. Ein großer Lacher war mal, wie eine Bank überfallen wurde, weil sich dann alle Kopfschütteln angeguckt haben, wer ist denn so wahnsinnig? Überfällt eine Bank in Singapur. Ja, weil es gibt halt überall Kameras.
Ja.
Und den haben sie, glaube ich, auch keine 48 Stunden später dann in Bangkok verhaftet. Die wussten sofort, konnten das sofort nachvollziehen. Mhm. Und zwecklos. Also super organisiert. Ich weiß, dass wir innerhalb von 2 Tagen ein Bankkonto hatten, eine lokale ID-Karte hatten. Das, was hier in Deutschland wahrscheinlich Wochen dauert, das ist schon ein Riesenunterschied. Hochentwickeltes Land.
So, und als Vice President Future Openings,
ja,
Special Projects, wie wird das ausgesprochen?
Technical Services.
Technical Services. Jeder weiß ja auch meine guten Englischkenntnisse.
Das war dann eigentlich nur zum Schluss noch.
Aber so insgesamt 4 Jahre dort gewirkt, Singapur.
Genau.
Da kann man ja schon mal sagen, so, also dir hat es ja gefallen. Und die Aufgaben waren
ähnlich wie vorher in Brüssel.
Ja.
Radisson wollte in Südostasien eben auch wachsen. APEC haben wir damals gesagt, Asia Pacific, und das der Einzugsbereich geht ja von Indien über China, die ganzen Thailand bis rüber nach Neuseeland, Australien. Das war eine riesengroße Region und auch einige spannende Projekte dort gehabt. Philippinen, Indonesien viel, Bali unter anderem als natürlich tolle Destination. Ja, tolle 4 Jahre, ganz anderes Arbeiten, hat auch großen Spaß gemacht.
Ja, und ein spannendes Land. Leute sonst sind da, würde ich jetzt als freundlich,
sehr Klischee freundlich, her. Sehr freundlich, sehr offen, sehr hilfsbereit. Also wir haben viele Freunde. Ich habe immer noch Kontakt auch zu Leuten dort. Kollegen, mit denen ich da gearbeitet habe, und man kriegt eine WhatsApp zum Geburtstag und man schickt sich Kärtchen und dies und das. Also das ist, das war eine tolle Zeit.
Ist man denn davor gewarnt worden dann von diesen ganzen Sachen? Das habe ich mir jetzt raus, also das mit dem Kaugummi, das wusste ich jetzt noch aus dem Kopf, hatte mal nachgeguckt, was da sonst noch ist. Also mit der Nacktheit fand ich auch doll, dass du in deiner eigenen Wohnung nicht nackt rumlaufen darfst oder dass das keiner sehen darf oder du dann Vorhänge brauchst.
Ja, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Hast du auch gar nicht gemacht.
Habe ich natürlich nie gemacht. Ich glaube, da wird auch viel, wahrscheinlich auch in den Medien wird da viel drüber erzählt im täglichen.
Also wurdest du jetzt nicht vorgewarnt, oder hast du
eine
Checkliste gehabt?
Nee, natürlich liest man und bereitet sich darauf vor. Was eigentlich am Meer zu schaffen macht, ist das Klima. Mhm. Immer um die 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, du machst eigentlich keine 3 Schritte, ohne wirklich zu schwitzen, und du gehst aus der Sonne raus, weil die so heiß brennt. Und dann hast du das komplette Kontraprogramm, wenn du in den Büros bist. Da ist es meistens um die 20 Grad, also eher kalt.
Und in den Büros.
Genau. Du hast also in den Büros haben die meisten dann irgendwie ein Sweatshirt oder eine Strickjacke oder irgendwas dabei gehabt, weil es dann dort für einen zu kalt war. Und dann hast du immer diesen Wechsel. Am Anfang werden alle immer mal krank.
Ja.
Und auch in den Restaurants hast du überall Klimaanlagen. Aber das ist, also das macht einem ein bisschen mehr zu schaffen. Aber das Arbeiten ist sehr vergleichbar mit Europa, also international auf sehr hohem Niveau, extrem gut ausgebildet im Projektmanagement und von der technischen Seite.
Jetzt ist die Radisson-Zeit, das warst du ganz lange bei Radisson. Das endet jetzt an diesem Zeitpunkt. Mhm. Und man kann dich ja schon als Radisson-Fan bezeichnen. Was hat dich denn damals oder heute noch fasziniert an der Hotelkette, die 1994 als SAS International Hotels gegründet wurde?
Naja, ich meine, das war mein erster richtiger guter Arbeitgeber, in dem ich sehr viel gefördert wurde, wo ich gute Chefs hatte, die mir viele Möglichkeiten gegeben haben. Klar, es setzt auch eine große Bereitschaft voraus, dass man mobil und flexibel ist. Ich habe, glaube ich, mehr als 4 Jahre keine Wohnung gehabt und bin quasi von Hotelzimmer zu Hotelzimmer gezogen und zu Projekt gezogen. Aber damals war Radisson auch noch was anderes, muss ich sagen. Das ist SAS ganz am Anfang. Dann hat ja die SAS die Hoteldivision abgestoßen, Börsengang. Deswegen hat sich auch die Kette, das ist nicht, sag ich mal, durchgängig ein Arbeitgeber gewesen. Die unter der Marke hat es eigentlich verschiedene Firmenführungen und Stile gegeben. Und dann ist während der Zeit in Singapur hat es da auch nochmal einen Wechsel gegeben, der dann auch kulturell so ein bisschen einen Unterschied im Arbeiten hervorgerufen hat. Und ich war damals, Anfang 50 und habe dann gedacht, okay, nach 4 Jahren Singapur, nach 4 Jahren Asien, was machen wir denn? Und wir beide wollten eigentlich, meine Frau und ich wollten gerne zurück nach Europa. Mhm. Und wenn man dann nochmal einen Fuß in die Tür kriegen will in der Hotellerie in Europa, dann muss man das dann machen und kann nicht noch 5 Jahre warten.
Gut, dass ich schon hier bin mit fast 50.
Ja, aber so ist das einfach. Ne? Ja. Und habe ich angefangen, mich umzuhören, Kontakt mit Headhuntern gehabt und dann habe ich durch einen tollen Zufall ist Meininger auf mich aufmerksam geworden und ich auf Meininger. Ich hatte Meininger ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm.
Das ist gut, weil bevor wir dazu jetzt kommen, machen wir nochmal die Kopfhörer auf.
Okay.
Ach, das war wieder elegant, ne? Machen wir mal.
Die Lieblingsbürokratie.
Das ging schneller.
Das ging schneller. Da geht's um die Lieblingsbürokratie, liebe Josephine. Ja. Also für mich immer, ich sag's jedes Mal wieder, ein wichtiger Punkt. Bin ja auch bei LinkedIn der Antibürokrat, worauf ja Matthias Wirth total abfährt. Also das war ja das, womit er mich richtig identifiziert hat. Und für mich ist das, ja, bin ein Kämpfer dagegen, mache das auch in meinen eigenen Sachen alles sehr unbürokratisch und versuche das auch in meiner Firma auch alles so mit Kunden und so weiter durchzusetzen. Das klappt auch ganz gut und deshalb habe ich immer gerne irgendwie einen Vorgang hier, der vorgestellt wird, der den Gästen so richtig auf die Nerven geht.
Naja, ich meine, die deutsche Bürokratie ist schon lähmend, ja, gerade für...
Du kannst das ja auch beurteilen, du hast ja so viele Länder jetzt gesehen, wo es jetzt anders läuft, besser läuft. Da hast du ja einen schönen Vergleich.
Ja, aber man muss eingestehen, dass wir jetzt nicht am Ende der Fahnenstange sind in Deutschland, wenn man das vergleicht mit Russland, wenn man das vergleicht auch mit vielen anderen europäischen Staaten. Das ist mindestens genauso schwierig, würde ich sagen. Also da ist jetzt nicht so, dass Deutschland da der Weltmeister in der Bürokratie ist. Das heißt nicht, dass man das nicht verbessern kann. Ja, wir haben vorhin über Köln gesprochen, da sind wir dabei und versuchen, eine Schankerlaubnis für eine Terrasse zu bekommen. Ja, da sind wir seit über einem Jahr dran. Du kriegst keinen zu fassen. Ja, es ist schlichtweg unmöglich, oder es dauert Ewigkeiten, mal von den Städten irgendwo eine Genehmigung zu bekommen. Und es liegt natürlich daran, dass man jahrzehntelang verschlafen hat, auch Digitalisierung einzuführen. Das gleiche auf einer Baustelle in München, da warten wir auf einen Statiker von der Stadt, der was proben soll. Ja, ich meine, das kostet richtig, richtig viel Geld, wenn quasi Dinge dann nicht durchlaufen können. Na, also Bürokratie ist echt ein Thema.
Schankerlaubnis ist doch nur auch wirklich nichts Dramatisches.
Nee, ist ein Standard. Ist ein absoluter Standard.
Also.
Aber beim ersten Mal, wir haben dann nach dem ersten halben Jahr noch, also abgegeben schon in der Voreröffnung, und dann nach einem halben Jahr Betrieb haben wir dann nachgefragt, da konnten sie die Unterlagen gar nicht finden.
Ne? Dann sind die auch nicht digitalisiert.
Sind nicht digitalisiert, genau. So. Und alles nochmal neu aufgesetzt und neue Unterschriften. Du musst ja auch nach wie vor in Deutschland brauchst du eine Wet Ink Unterschrift, also ein original unterschriebenes Dokument für viele Sachen. Totaler Quatsch heutzutage. Ne? Also da ist viel, was man vereinfachen und und besser und schneller machen kann. Jetzt kommt ja die Änderung mit dem Meldeschein, wenn es denn dann jetzt auch in Gesetze gepackt wird, da hoffen wir, dass wir dann schneller werden.
Für die inländischen Gäste, für die ausländischen ja nicht, aber für die inländischen wenigstens genau, der digitale Meldeschein, für den Markus Lute so heftig gekämpft hat. Herzliche Grüße, lieber Markus, an dieser Stelle. Punkt. Okay, alles klar. So, kommen wir also. Das Wellesen-Kind verlässt sein Elternhaus und wechselt im August 2018 zu den Meininger Hotels. Jetzt darfst du nochmal das Warum erörtern, wo ich dich so brachial unterbrochen habe.
Ja, ich war fasziniert von Meininger, weil das eine ganz andere Art der Hotellerie ist, in vielerlei Hinsicht. Ich meine, das Konzept ist anders. Das Publikum und die Gästestruktur ist jünger, ist witziger. Und ja, ich kann mich 100%, und du hast vorhin gesagt, Radisson-Fan, ich bin jetzt seit 6 Jahren und ein bisschen länger begeisterter Meininger-Fan. Ja, weil das echt ein Konzept ist, was mich ja von der Operativen her begeistert, aber auch vom Konzept als Firmenführung. Es ist ein weit gespannterer Gästekreis, den man hat, von Schulklassen angefangen, Familien, Corporate, ein bisschen
Backpacker,
genau.
Und man kann doch Englisch.
Genau, der Clou ist ja tatsächlich, dass wir nicht nur Zimmer verkaufen, sondern Betten.
Ja.
Na, das heißt, wir haben im Schnitt 3,5 Betten pro Zimmer. Das heißt, wir haben ganz normale Doppelzimmer, aber wir haben eben auch, wir nennen das dann 2 plus 1, das ist ein normales Doppelzimmer mit einem Sofabett. 2 plus 2 ist ein Doppelzimmer mit einem Stockbett, also mit einem Etagenbett. 2 plus 4 eben mit 2 Etagenbetten. Und die Zimmer kann man super verkaufen eben an alle möglichen Gästegruppen, und das gibt eine großartige Flexibilität.
Worin bestanden damals die wesentlichen Aufträge für dich als COO, wo du neu angefangen hast?
Naja, man hatte damals eine Menge Neuhotels unterschrieben, und das Konzept bei Meininger ist ein bisschen anders als bei anderen Hotelketten. Wir bei Meininger machen den Innenausbau selber. Das heißt, wir haben ein eigenes Entwicklungsteam, Projektteam, die eben mit Interior Designern wie Joy Design dann das Interior Design entwickelt. Wir geben uns sehr viel Mühe und sind sehr fokussiert, jedem Hotel ein eigenes Motto und ein Thema zu geben. Wir versuchen, die Stadt ins Hotel reinzuholen. Ja, ich denke da an Innsbruck, wo alle möglichen Sportgeräte vom Snowboard, Fahrräder, sonst irgendwas als Dekoration benutzt werden. In Köln, wir haben vorhin über Köln gesprochen, eines der ganz, ganz tollen neuen Hotels. Da konnten wir uns nicht auf ein Thema allein einigen. Da haben wir dann Medien, Sport und Liebe als Hauptthemen.
Liebe in Köln.
Liebe in Köln, so genau. Ja, liebe deine Stadt.
Ja, so.
Und naja, und dann machen wir den Innenausbau selber. Das heißt, wir übernehmen quasi ein Hotel vom Eigentümer, wo alle Fußböden, Decken und so weiter drin sind. Aber den Innenausbau, das heißt, alle Möbel installieren wir selber.
Spannend.
Ja.
Habe ich gar nicht gesehen. Habt ihr das irgendwo geschrieben? Also hätte mir ja eigentlich begegnen müssen. Das finde ich super interessant. Steht das bei euch auf der Seite drauf?
Also ist ich glaube...
Zumindest ist es nicht so groß.
Nee, nicht so groß.
Versteckt steht es auf jeden Fall, dass wir dieser lokalen Bezüge immer zu Städten...
Ja, aber das Management, wie wir die Hotels...
Dass sie das selber
in Eigenregie machen.
Das ist echt interessant.
Ja.
1999 startete Meininger in der Selbigen Straße Nummer 10 in Berlin-Schöneberg. Die Meininger Historie mit einem Hostel.
Ja, 25 Jahre.
Daraus ist nun genau 25 Jahre später ein Branchenriese mit 36 Hotels und 26 Städten sowie 10 Ländern, davon 15 in Deutschland, entstanden.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch also zum 4. Jahrhundert. Was sind denn in diesen vierte Jahrhundert? Deine Mania Highlights inklusive deiner 6 Jahre.
Naja, erstmal muss man sagen, dass die Jungs damals, die Meininger entwickelt haben, echt einen guten Riecher gehabt haben. Die sind da wirklich in eine Nische reingestoßen und haben wohl anscheinend von dem damaligen Studentenhotel einfach nur das Schild abgeschraubt und haben da Meininger dann dran gesetzt. Und wie sich das entwickelt hat, ist eine Wahnsinnsstory. Die sind eben dann wirklich in die Segmente reingestoßen und haben sehr viel Gruppengeschäft gemacht. Ursprünglich war, glaube ich, das sogar so, dass die Meininger Hotels nur von montags bis freitags offen hatten. Die haben dann tatsächlich eben dieses hybride Konzept entwickelt, die beiden besten Sachen aus Hotellerie und eben einem Hostel zusammen zu mixen. Und das ist ja das, was wir heute fortführen und weiterentwickelt haben bei Meininger, mit großem Fokus auf die öffentlichen Bereiche, dass man diese Community halt in der Lobby hat. Wir haben meistens eine Game Zone, das kann ein Flipper sein, das kann ein Billard sein, das kann ein Kicker sein, manchmal sind es auch ein paar mehr Maschinen. Da trifft man sich, da sind die Kids morgens vor dem Frühstück und dann gibt es eine Gästeküche. Wir haben einen sehr, sehr internationalen Gästekreis mittlerweile. Man sieht die Asiaten dann da morgens ihre Nudelsuppe warm machen, aber es ist genauso für die Familien, die dort sitzen, um mal eben eine Kleinigkeit für die Kids mittags zu machen. Und man sieht den australischen Backpacker sich da abends ein Steak braten und der quatscht dann mit anderen Gästen, die sonst wo aus der Welt herkommen.
Das ist jetzt so in der Küchenzeile, richtig?
Genau, es gibt immer eine extra Gästeküche.
Ja, habe ich auch gesehen.
Genau, und das ist wirklich so ein Meeting Point. Und das ist wird super angenommen und das ist eigentlich einzigartig.
Also das ist so ein kleiner Raum, und genau. wo du Herdplatten hast, Kühlschrank.
Genau, es gibt meistens 1-2 Mikrowellen. Ja. Dann haben wir auch je nach Größe des Hotels auch immer Waschmaschinen da. Das heißt, du kannst auch deine Wäsche da über eine App kann man die steuern. Kannst du deine Wäsche waschen. Daneben steht ein Trockner. Kannst du ja in der Zwischenzeit
Tomatensoße gekocht hast, dich dann vollgekleckert hast, kannst du das gleich. Das ist was für mich, ja.
Gut. Ja, genau. Naja, und dann das Zimmerkonzept eben mit den Hochbetten. Du kannst eben tatsächlich an individuelle Backpacker vermieten, aber eben auch an Familien oder eben an Reisegruppen. Wir sind ja hier am Flughafen.
Ja, jetzt hört man es gerade endlich mal.
Ja, es ist ja bei vielen Hotelketten so, dass die immer gerne Crews haben, so als Basisauslastung. Ja. Das machen wir eben mit Gruppen. Ne? Klassenfahrten, das ist so ein großes Segment, Studienreisen, wo wir sehr erfolgreich sind und haben da immer eine gute Auslastung. Also im Schnitt können wir sagen, sind das locker 25-30% unserer Basisauslastung.
Oha, okay.
Hast du ja selber gehört, letzte Nacht, glaube ich.
Ne? Ja, habe ich gehört. Genau. Ich hab hier eine Nacht verbringen dürfen und das war soweit ganz gut, aber es war auch laut bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann habe ich mir das, was ich selten mache, mit Silikonstopfen reingetan und dann ging das ganz gut, aber alles prima. Was mich an dem Zimmer, ich bin immer so für diese Kleinigkeiten offen, was mich da echt begeistert hat, war, gibt jetzt ja kein Schrank, wo du deine Sachen unterbringen kannst, aber es gibt eine ganz lange, breite Garderobe, also wo du haken kannst. Kannst du über die gesamte Breite des Raums fast aufhängen. Und das finde ich total klasse. Das habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Also das gefällt mir richtig gut. Und hast halt auch Fächer, wo du deine Sachen unterbringen kannst. Und halt dieses zweite Bett oder dieses Sofabett, ne?
Sofabett.
Fand ich auch sehr schön, weil da kann man sich auch so mal ablegen. Also genau. Finde ich auch ganz gut, dass man nicht so gleich in Schlafmodus kommt, sondern so in Halbschlafmodus sozusagen. Also das gefällt mir, das ist sowas, was jetzt anders ist, mir gut.
Dann gibt es in der Regel auch abschließbare Fächer in den Mehrbettzimmern. Das heißt, da kann man dann auch seinen Rucksack mal abschließen oder eben auch, wenn man größere Gepäckstücke oder Wertsachen hat, die kann man auch an der Rezeption dann unten im Gepäckraum aufgeben.
Seit Anfang dieses Jahres setzt ihr viele Renovierungen an Standorten wie Berlin, ich schätze auch hier. oben, ja, ja. Auch in Hamburg auch. Was steht bei diesen im Vordergrund?
Naja, wir sind halt schnell gewachsen. Wir haben viel, viel neue Hotels dazu bekommen und da muss man eben gucken, dass es da nicht, dass der, sag ich mal, der erste Teil des Portfolios nicht hinten runterfällt. Ja, das heißt, es gibt so eine Standard Weisheit in der Hotellerie, nach 7 Jahren sollte man mal ein Hotelzimmer renovieren und das ist tatsächlich bei uns auch so. Und bei der Belegung, die wir machen, gut über 80% im Schnitt, ist das dann auch nötig. Und das machen wir gerade. Wie gesagt, in Berlin haben wir hier am Flughafen das Haus, da wird das ganze Erdgeschoss neu gemacht und die Zimmer kriegen so ein bisschen den Touch-up. Wir sind an der East Side Gallery, dort das gleiche Programm, da wollen wir den Frühstücksraum ein bisschen vergrößern und ein bisschen neu aufsetzen. Dann haben am Hauptbahnhof sprachen wir vorhin, haben wir im letzten Jahr auch das Erdgeschoss gemacht, da wollen wir jetzt gerne auch in die Zimmer nochmal rein. Oranienburger Straße, haben wir 6 Hotels in Berlin. Mhm. Auch da geht es in eine große Renovierung. Da haben wir einen gastronomischen Bereich hinzugenommen, den wir da umbauen wollen. Da sind wir auch ganz happy. Da haben wir einen Comedy Club im Keller.
Ja.
Jetzt drin.
Genau.
Das ist super klasse.
Comedian Felix Lobrecht, gleichzeitig Co-Host des erfolgreichen Podcasts. Es gibt noch andere, außer mein gemischtes Hack. der macht dort Comedy.
Ja, super.
So, wie oft ist das und wie läuft das?
Das läuft super. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so ein Jumpstart wird. Mhm. Witzige Truppe, total easy, nette Leute. Die haben selber den Keller für sich in ihrer Art und Weise aufgepimpt, wie sie es gerne haben. Das ist auch mit ihrem den ganzen Background, die ganze Audio-Visual-Equipment haben sie eingebaut. Und es läuft tatsächlich extrem gut an.
Wie oft passiert das?
Täglich.
Täglich?
Täglich.
Ach was.
Ja.
Und 2 bis 3 Mal die Woche?
Ja. Naja, nee. Also die machen, das ist ja immer noch
am Anlaufen. Zum ersten Mal hast du nicht nix.
Ja. Naja, ich meine, ich glaube, die sind, ich glaube, es gibt
2 bis 3 Mal die Woche, Thomas.
Also der Plan ist mittelfristig tatsächlich eine tägliche.
Echt?
Ja, ja. Ja, wir reden ja sogar darüber, dass es dann, dass es 2 Shows an einem Tag gibt.
Die sind jetzt schon am Wochenende.
Genau.
Am Wochenende spielen die schon 2 Shows am Tag.
Mhm. Ja.
Ich war auch schon da. Sehr empfehlenswert.
Ich auch. Also okay. Es ist echt super. Es ist echt klasse.
Immer abwechselndes Programm oder immer das Gleiche? Oder?
Nee, ist schon abwechselnd. Ist okay. Schon abwechselnd. Die laden dann auch andere Comedians natürlich ein. Aber das ist schon, ist echt super. Und es, ich meine, wir kriegen da 120, 125, 130 Leute da rein. Und es ist wirklich gut besucht, muss man echt sagen.
Ist das mit Eintritt dann oder fährt's hier?
Ja,
Eintritt.
Ja.
Ja, also okay. Der Eintritt geht dann Felix Lobrecht und oben unsere Bar machen wir.
Genau.
Und da geht das Einkommen an uns
quasi. Genau, Barumsätze gehen an uns. Ja.
Ja, also abgesehen davon finde ich, dass sich Meininger unheimlich gut gemacht hat. Das hatte ich auch schon auf der ITB schon gesagt. Das war sonst so eine Marke, muss ich sagen, so nicht greifbar und irgendwie so im luftleeren Raum. Und jetzt ist da unheimlich viel passiert, was sicherlich auch mit dem Verdienst des Marketing- und Kommunikationsteams
absolut
zu tun hat, um Anja Keplin und Pia Berghöfer und Silvia Gonzaga und natürlich Josephine. Na, ganz klar. Damit sind wir bei allen von euch nicht nur auf der Webseite offensiv dargestellten Punkt, euren Mitarbeitern. Die sollen spannende Rollen erkunden und ihre Spuren hinterlassen. Dafür sind Anja und Silvia zum Beispiel mit ihren 15 bzw. 13 Jahren, aber auch du mit deinen angesprochenen 6 Jahren Betriebszugehörigkeit doch gute Vorbilder, oder?
Absolut. Und das ist, wir haben ja unter anderem...
Und du bist auf dem Weg dahin.
Ich bin auf dem Weg
dahin. Ja, gerade 6 Monate dabei.
Ja.
Also da ist ja, ja... We inspire explorers to discover, share and connect. Das ist so ein Mission Statement von uns und das kann man sowohl intern als auch für unsere Gäste anwenden. Also wir geben vielen Mitarbeitern die Möglichkeit, in der Kette zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Und es sind ganz, ganz tolle Lebensläufer. Also wir haben so viele Kollegen und Kolleginnen, die an der Rezeption irgendwo angefangen haben, die jetzt bei uns in der Zentrale sitzen, im Marketing arbeiten, im Finance arbeiten. Wir haben einen Praktikanten, der mittlerweile, der eine Ausbildung als Rechtsanwalt in Griechenland hatte, der jetzt bei uns im Legal Department arbeitet.
Hi.
Und wir machen ja so viel in der Firmenweiterentwicklung, auch Digitalisierung, dass wir dann Leute auch projektmäßig reinziehen. Und ich meine, was haben wir? Ich glaube, 30 verschiedene Nationalitäten bei uns. Also ein ganz, ganz diverses
90.
Team.
Im Marketing sind wir 30 und 90 sind wir gerade bei Meininger.
Ja.
Und 1300 Mitarbeiter.
Ja.
Das ist krass.
Mhm. Ja, auch in eurer Führungsetage sind ja, ich glaube, 6 Leute oder 6 verschiedene Nationen, oder?
Ja, gut, Ajit, unser CEO, Brite, Rick aber auch,
okay.
Netford,
Marlin
Verkauf, nee, Marlin Schweden,
ja.
Ja.
Nicolas Belgien.
Fand ich total interessant.
Ja.
Also da sieht man das auch, diese Internationalisierung.
Ja, das macht das Team auch aus und das ist auch das, was echt witzig ist und Spaß macht. Und wenn du dann eine Übersetzung brauchst, du hast sofort jemanden, der da drüber lesen kann und sich das angucken kann. Und die Leute gehen ja auch, wir haben, ist ganz witzig, wenn man sich so die Lebensläufe anguckt und wie lange die Leute da sind. Es gibt klar immer einige, die so einen Job für ein Jahr oder zwei machen und dann studieren oder was anderes machen und weitergehen. Aber Leute, die länger als 3 Jahre bei Meininger sind, bleiben sehr, sehr oft und gehen dann ihren Weg.
Drei Beispiele hatte ich ja genannt.
Genau, genau. Ja. Ich meine, Anja ist ja auch seit Ewigkeiten da.
Ja.
Ja, wenn ich mir die Regionaldirektoren angucke, die wir haben, die sind alle mindestens 6 Jahre da.
Viele wir sind haben 50 Mitarbeiter insgesamt, die über 10 Jahre bei Meininger sind.
50 über 10 Jahre.
Dadurch, dass wir jetzt 25 sind, haben wir uns so ein paar Zahlen angeguckt.
Ja.
Und es sind tatsächlich 50 Stück.
Ja, spricht ja auch für sich, ne?
Ja, total.
Absolut.
So, und brandneu gibt es mit Laura Moreno Salinas eine Senior Director People. Ganz, ganz frisch ist die da.
Ja. Sehr gut, die Pressemitteilung erst vor 2 Tagen rausgegangen.
Ja.
Wow! Sascha!
Naja, ab und zu, ne? Also, die ihre Expertise in den Bereichen Talentakquise, Mitarbeiterentwicklung und kultureller Transformation mit einbringen soll. Ist ja auch ein Schritt in diese Richtung, die wir gerade besprechen. Was bietet ihr noch an, damit jede Karriere eine Reise voller spaßiger Herausforderungen und großartigem Wachstum ist bzw. wird?
Ja, was bieten wir an? Ich meine, ganz klar, Hotellerie ist ein People-Business. Ja, das heißt, du brauchst gut gelaunte, nette, zufriedene Mitarbeiter. Nur dann kriegst du einen guten Service hin. Ja, das heißt, wir machen viele Events mit den Mitarbeitern. Den letzten, sag ich mal, das letzte, was wir jetzt dazugezogen haben, ist eine Mental Health Plattform, Open Up, weil du hast natürlich schon an den Rezeptionen und im Tagesgeschäft auch ziemlichen Stress manchmal und da kann man sich Hilfe holen und man kann eine Beratung bekommen und so weiter.
Ganz
das
richtig,
ist eine gute Sache. Ja. Wir machen jedes Jahr, haben jetzt gerade abgeschlossen, wieder eine Mitarbeiterbefragung mit einer sehr großen Beteiligung, über 90%. Und das wird tatsächlich
90%.
Ja, und die Resultate werden dann wirklich aufgearbeitet und geguckt, wo gibt es Dinge, die gut sind, wo gibt es aber auch Dinge, die schlecht sind, sodass wir da einhaken können und gucken können, was wir besser machen.
Wie verteilt sich das so auf die Hotels? Kann man sagen, irgendwo ist besonders schlecht oder irgendwo besonders gut oder hat man einen guten Durchschnitt? Also ich muss jetzt nicht sagen, wo es besonders schlecht wäre.
Nee, aber erstmal freuen wir uns, dass wir eine große Beteiligung haben.
Ja.
Weil wenn du sonst nichts hörst, dann kannst du auch wenig machen.
Frag mal Bodo Jansen, ne?
Ja, ja, ja. Aber das ist schon mal sehr, sehr gut. Und es gibt natürlich auch ein Benchmarking so im Allgemeinen, natürlich auch mit der Hospitality Industry. Und da sind wir sehr zufrieden, wo wir sind. Aber das heißt nicht, dass wir nicht besser werden können. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren mal feststellen müssen, dass die Mitarbeiter sagen, wir müssen besser und mehr kommunizieren, wo die Reise hingeht. Das haben wir dann auch aufgenommen und machen seitdem regelmäßig unsere sogenannten Town Halls. Mhm. Das heißt, da wird dann eine Videokonferenz aufgesetzt, wo in den Hotels eben zugehört werden kann. Und da ist auch ein großes Interesse, merken wir. Und damit dann werden verschiedene Themen vorgetragen. Wir haben tatsächlich nächste Woche das nächste Town Hall Diversity und Inclusion, weil auch dazu haben wir eine separate Umfrage gemacht, wie Kollegen, die aus der Community kommen, wie die sich wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, was wir dahingehend besser machen können. Und die Auswertung wollen wir da vortragen. Das ist nächste Woche Mittwoch. Man muss einfach sprechen, weil die Leute wollen wissen, was wir machen in den verschiedensten Bereichen. Die interessieren sich für die Renovierung, die interessieren sich, was machen wir in Sachen Umweltschutz. Und es muss gut kommuniziert werden. Man muss immer aufpassen, dass man es nicht zu akademisch und...
Muss schon einfach bleiben.
Und
offen.
Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
Magst du noch was ergänzen, ein bisschen in das Mikro? Also nicht, ja, so reicht das.
Ich bin ja jetzt erst seit 6 Monaten da. Und mich hat auch natürlich klassisch Benefits, hat jedes Unternehmen. Aber was ich zum Beispiel auch cool fand, dass man... Wenn man in einem Hotelier, also einem Hotelbusiness anfängt, gehört Reisen dazu. Wir haben zum Beispiel unsere kostenlosen Staff Nights. Das heißt, jeder Mitarbeiter darf eine gewisse Anzahl an Tagen umsonst in unseren Hotels schlafen. Was ich cool finde, weil du einfach unsere Hotels kennenlernst, du kennst unsere Standorte, auch international. Mhm. Familien kriegen auch 20%. Das heißt, auch wenn Family und Friends mal reisen wollen, kriegen sie bei uns 20%, was ich einfach cool finde, weil es zu unserer Branche gehört und so ein Benefit irgendwie für mich nicht selbstverständlich war und das war auch ein Grund war zu sagen, let's go. Genau, und ich glaube, da machen wir noch ganz viel.
Ja. Ja, ich meine, wir haben auch ein Management-Trainee-Programm, das heißt, wo wir High Potentials oder wirklich Leute, die auch gerne was machen wollen die wir dann weiterentwickeln, die gehen dann tatsächlich auch mal für 3 Monate in ein anderes Land, in ein anderes Hotel. Und das ist ein Programm, was sehr erfolgreich ist. Damit bilden wir natürlich auch potenziellen Nachwuchs aus. Wir kümmern uns sehr um unsere Assistant Hotel Managers. Da gibt es eine eigene, wir nennen das M-Akademie, ein Weiterbildungsprogramm. Wir kümmern uns um die Azubis. Jetzt hört man mal wieder einen Flieger hier.
Es ist ja immer faszinierend. Ich mag das ja so gerne, wenn du irgendwo hier sitzt und irgendwas passiert immer. Und jetzt haben die eine andere Einflugschneise und jetzt kommen die so ein bisschen näher an uns ran.
Wir haben die E-Learning-Plattform auch generell für uns mit den Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir haben gerade ein Employer-Branding-Team gegründet letztes Jahr, um einfach solche Sachen nochmal voranzutreiben.
Wir haben ein eigenes Intranet haben wir aufgebaut, wo man alles nachlesen kann. Mhm. Also wir sind schon wirklich in einer Transformation bei Meininger, aber du hast die Laura angesprochen, da sind wir super happy, dass wir die an Bord haben. Weil Personal ist extrem wichtig. Gute Personalführung und da so einen Profi an Bord zu haben, da sind wir sehr dankbar und freuen uns.
Und ich würde das noch weiter verschärfen, das Ganze positiv sehen. Umweltschutz haben wir nochmal zum Schluss. Und zwar in deinem LinkedIn-Account machst du jetzt zugegebenermaßen nicht so viel, aber wenn du was darstellst, ist immer wieder das Problem, Plastikmüll stellst du in den Vordergrund, habe ich öfter gesehen. Warum triggert dich dieses Thema so?
Naja, weil es einfach unsere Umwelt extrem belastet. Ja, ich meine, es dauert zu lange, bis Plastik zersetzt werden kann. Ja, ich meine, man kann nur hoffen, dass in der Forschung das in die Richtung weitergeht, dass da was entwickelt wird. Wir sind ja umgeben vom Plastik.
Das ist ja auch größtenteils nicht zu vermeiden, also oder schwierig, sagen wir mal.
Ja, aber ich meine, muss das alles ins Meer?
Nee, natürlich nicht.
Aber
man soll jetzt auch nicht so tun, als bräuchte man kein Plastik mehr.
Das ist richtig.
Aber es muss halt anders hergestellt werden und mehr recycelt werden, keine Frage. Genau. Aber ich wollte jetzt gar nicht dazwischen. ein Quatsch.
Nee, aber du, das ist ja richtig und das ist ja auch eine Riesendiskussion. Aber wir haben schon vor Jahren ein plastikfreies Frühstücksbuffet eingeführt. Das heißt, nicht mehr diese einzeln abgepackte Butter zu haben. Mhm. Wir gucken tatsächlich überall, wo wir es vermeiden können und wo wir Müll trennen können. Und das machen wir mit einem Team. Wir haben eine eigene Abteilung dafür, was vorhin die Silvia genannt, Gonzaga, die ist da sehr, sehr aktiv und kümmert sich. Und bei allem, was wir machen, gucken wir eben auf, Neudeutsch heißt es ja ESG oder CSR oder was auch immer, aber wir gucken eben, dass wir unseren Fußabdruck so gering wie möglich halten. Ne? Kissen und Duvets zum Beispiel sind aus recyceltem Kunststoff bei uns. Alle Wandfarben, die wir benutzen, schauen wir drauf, dass die ein Ökosiegel haben. Das ist hier und da ein bisschen teurer, okay, aber das schlucken wir. Wir sind dabei, nach und nach die Hotels auf Ökostrom umzustellen. Wir sind mit vielen, vielen Eigentümern in Verhandlungen, dass wir Photovoltaik und Solar aufs Dach kriegen.
Macht heute besonders viel Sinn, weil wir sitzen hier echt, hätte Fips das auch mal, das wäre schön.
Ja, 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 aber es macht wirklich Sinn.
Und ja, ich meine,
das ist die Energiequelle der Zukunft. Ne? Also wir sind da sehr, sehr aktiv und haben da regelmäßig auch Updates auf dem Board-Level und im EC. Das ist also nicht nur irgendwie so ein kleiner Agenda-Punkt irgendwo oder weil man es haben muss auf der Website. Also da ist ein großes Engagement bei uns in der Kette.
Sagt der Theodor, der nicht im Fußballtor steht. Ich muss ihn noch
wusste,
bringen.
Dass das kommt.
Und der nicht nach Lodz gefahren ist. Ne? Nicht,
Theo, wir fahren
nach Lodz.
Ja, stimmt. Den geht's
das
auch.
Hatte ich auch noch rausgefunden.
Stimmt, ja.
Sagt also Thomas Theodor Hagemann. Ja, schöner Rundumblick, was du so alles gemacht hast. Hochinteressant mit Sochi. Und was ihr so bei Meininger so macht. Man merkt das auch. Vielen Dank an Pia Josephine. Entschuldige nochmal. Ich war da schon so im Tunnel, dass ich das gar nicht mehr so gesehen habe.
Ja.
Nee, war sehr schön, auch zu dritt hier. Toll. Dann nicken werde ich nicht vergessen. Sehr schön. Und wünsche euch viel Erfolg weiter mit euren Projekten. Finde das großartig. Ich habe es ja selber gesagt, dass sich das schon so viel getan hat und dass Meininger bei mir jetzt auch, nicht jetzt aufgrund des Podcasts, sondern davor schon ja doch sehr positiv in Erscheinung getreten ist, was vorher halt so, naja, es lief halt so, ne? Aber man hat es nicht so mitbekommen. Ja, vielen Dank.
Ja, wir haben zu danken. Es war echt ein tolles Gespräch. Können wir jederzeit gerne nochmal nachholen oder erweitern.
Ja, und die Bühne hier, Fips, ist auch, hat was, ne?
Sehr authentisch,
ja. Ja, alles klar. Also, vielen Dank und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.